im Studio Pauline, Ahmad und Matzel. Und Ahmad war ein Jahr lang nicht mehr hier, ein Gründungsmitglied der ersten Stunde dieser Redaktion. Und dann ging es aber bei dir in deinem Leben ja in Richtung Universität und dann hattest du nicht mehr so viel Zeit für dein ehrenamtliches Engagement im Radio. Wie ist es dir ergangen? Jetzt auch Studium in Corona-Zeiten ist ja auch erstmal ungewohnt gewesen wahrscheinlich.
Wir haben das letzte Semester so alles online gemacht. Das war echt große Änderung. Also Corona hat nicht nur unser Lebensstil geändert, auch unser Lernstil geändert, genau. Und ich persönlich finde das Lernen von zu Hause ist besser. Also für mich persönlich, weil ich hatte Schwierigkeiten am Anfang, weil die Professoren waren fern. Also man sieht manchmal nur schwarze Bildschirme und eine Stimme, man hört eine Stimme und man weiß, man sieht die Person nicht. Das war nicht einfach. Und manche Professoren haben auch mit Dialekt gesprochen. Das war auch nicht einfach für mich.
Schwäbisch?
Ja, genau, ja. Und dann habe ich einfach Privatnachricht geschickt, bitte Hochdeutsch. Das kann nicht so weitermachen.
Genau. Das hat funktioniert?
Ja. Dann entweder habe ich nicht mehr weiter angeguckt, diese Vorlesung, oder ja, es hat funktioniert auf jeden Fall. Und warum ich das sehr gut finde, diese vom Lernen zu Hause, weil ich, wenn ich so zum Beispiel was nicht verstanden habe, dann wiederhole ich das zigmal, dann verstehe ich das auf jeden Fall.
Das wurde immer auch mitgeschnitten und du konntest es so oft angucken, wie du wolltest.
Ja, also fast alle Vorlesungen wurden aufgezeichnet, aber die Vorlesungen, die nicht aufgezeichnet wurden, hatten wir die wichtigsten Teile der Vorlesung auch selber bei uns zu Hause auch aufgezeichnet. Und das hat auch für die Berufungsvorbereitung geholfen. Leider war die Organisation am Anfang echt durcheinander, also an der Hochschule, ich glaube überall, weil das ist neu. Und aber was ich schlecht finde bei uns an der Hochschule, war in Reutlingen, dass alle Prüfungen sollten in einer Woche geschrieben werden. Also von 25.07. bis 1.08. Und das war nicht gut, weil ich hatte, man hat 4 Klausuren und das ist nicht einfach, jeder zweite Tag eine Klausur zu schreiben. Man braucht Zeit, um zu vorbereiten. Genau, und ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber sie wollten dieses Semester so schnell weg hinter den Rücken machen, aber ich hoffe, nächstes Semester, also uns wurde gesagt, nächstes Semester wird nicht so, aber wir machen nächstes Semester auch Online-Vorlesung, weil ich bin im 4. Semester, aber die Leute, die im 1. Semester sind, dann kommen zur Hochschule und machen das Präsenzveranstaltung. Ja.
Wenn es jemand können sollte, dann denkt man ja eigentlich schon die Informatiker, ne? Also so auch das ganze Online und Digitale, aber glaubst du, die Informatiker haben da einen Vorteil, auch mit so einer digitalen Lehre auch umzugehen?
Also ehrlich gesagt, das hat nicht so viel geändert, weil ich normalerweise, wenn ich nach einer Information suche, dann suche ich im Internet. Wirklich erstmal suche ich im Internet, dann suche ich in der Vorlesung Folien. Das ist bei uns so. Ja. Aber für Informatiker, ich würde sagen, das war kein Nachteil. Das hat uns nicht so schlecht beeinflusst. Also wir machen zum Beispiel Programmiertest, aber das war schwierig online zu machen. Aber am Ende in der Klausur, am letzten Klausur, dann machen wir das auf dem Papier, programmieren wir das. Und die Klausuren haben wir auch das Präsenz gemacht, also nicht mehr online. Wir haben nichts online gemacht. Alles war schriftlich und Präsenz an der Hochschule.
Mit Abstand und Maske?
Nein, also Maske war nur zum, also zum Laufen in der Schule, aber wenn du zu deinem Platz bist, dann machst du die Maske auf und ja, ohne Maske.
Du studierst Informatik, hast angefangen an der Uni hier in Tübingen und bist dann zur Fachhochschule nach Reutlingen gewechselt. Mhm. Warum? Was war da dein Beweggrund?
Ja, also ich hab mein Studium Informatik hier an der Uni Tübingen angefangen, aber das erste Semester lief nicht so gut, wie ich wollte. Das zweite lief nicht so schlecht und lief normal, aber dann habe ich mich entschieden, mir ist lieber jetzt ein bisschen praxisorientiert als theoretisch orientiert. Also wir haben an der Uni, ich habe 2 Semester lang studiert und ich wusste nicht, was ich in der Zukunft machen würde oder machen will. Aber an der Uni, an der Hochschule habe ich nur ein Semester studiert, dann wusste ich, ja, ich möchte in diese Richtung mehr lernen und ich möchte in diese Richtung in der Zukunft arbeiten. Man bekommt wirklich einen Überblick über seine Zukunft an der Hochschule und die helfen mit. Also die Hochschule öffnet für dir alle Türen und du wählst aus, was du in der Zukunft machen willst. Aber an der Uni war ich bin so 2 Semester verloren geblieben und niemand hat mir was gesagt. Und die Kontakt mit Professoren war auch sehr schwer aufzunehmen an der Uni. An der Hochschule war das ganz anderes. Wenn man eine Anlage hat, dann spricht einfach mit dem Professor an der Hochschule. Also für mich persönlich, ich bin so froh, dass ich gewechselt habe. Es hat sich gelohnt. Und ja, ich habe hier Freunde, die immer noch an der Uni lernen oder studieren, aber ich merke jetzt den Unterschied zwischen mir und sie verstehen mehr theoretisch und ich verstehe mehr, was der Arbeitsmarkt abläuft. Ja, genau.
Was glaubst du, woran liegt das? Ist das wirklich so per se?
Es ist wirklich so. System? Also an der Uni wirklich bekommst du nur Überblick über ein Thema und dann du musst weitermachen selbst und du musst alles dann weiter alleine lernen. Aber sie wissen nicht, dass wir keine Zeit haben, um weiterzulesen. Wir lesen nur, was wir haben. Dann an der Uni lernt man echt nur theoretische Sachen und die in der Zukunft helfen dir gar nicht. An der Hochschule wir lernen wirklich nur die praktischen Sachen, die in der Zukunft damit arbeiten, also wir werden damit arbeiten auch. Also ja, das war sehr gut.
Kannst du Beispiele geben von so praktischen Sachen, die du lernst in der Hochschule, die dir, wo du dir auch vorstellen kannst, du brauchst sie dann für einen zukünftigen Job?
Genau, also wir lernen zum Beispiel hier Programmiersprache an der Uni. Es gibt 2 Arten von Programmiersprache. Eine Art ist objektorientiert, also man redet von Objekten, und eine Art, man redet von funktionalen Sprachen. Funktionale Sprachen sind nicht sehr verbreitet im Arbeitsmarkt, aber die werden hier an der Uni noch beigebracht. Aber bei uns an der Hochschule, ich habe zum Beispiel, an der Uni lernst du 2 Sprachen und die erwarten von dir, dass du alle weiteren Sprachen lernst alleine. In der Hochschule haben wir letztes Semester 5 Sprachen gelernt. Ja, das war auch, wenn zu viele Sprachen gelernt, also Programmiersprachen gelernt haben, dann ist es besser für den Arbeitsmarkt. Also wenn es in mein CV, in meinem Lebenslauf steht, 5 Sprachen statt 2 Sprachen, das ist sehr besser, also sehr gut.
Wie heißen die Sprachen?
Ja, also bei uns waren Java und C++ und C und C# und Eiffel, ja.
Und wodurch unterscheiden die sich oder was sind besondere Merkmale dieser Sprachen?
Es gibt Programmiersprachen, die laufen schneller auf dem PC als andere, weil zum Beispiel C-Sprache ist übersetzt, was ich schreibe, direkt zu Maschinensprache. Und Java übersetzt, was ich schreibe, zu einem anderen virtuellen Sprache und dann zu Maschinensprache. Ja, also schnell, ja, eine Sprache ist schneller als die andere und eine Sprache ist mehr verlässlich als die andere. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man alle kennt und die Konzepte von alle kennt, damit, wenn ich zum Beispiel in der Zukunft was programmieren möchte, Also dann gucke ich mein Kunde, was für eine PC sie benutzen. Das zum Beispiel, dann würde ich ein Programm mit C programmieren, nicht mit Java. Weil meine Kunde benutzen diese Art von CPU und so weiter, ja.
Wieso nennt man diese PC-Sprachen Sprachen? Und hast du das Gefühl, dass du auch über diese PC-Sprachen mit allen Menschen, die auf der Welt Informatik studiert haben, kommunizieren könntest?
Es ist wirklich eine Sprache. Also das ist wirklich, man hat Regeln, man hat eigene Syntax. Und ich kann wirklich einen Code schreiben jetzt, der alle in der Welt diese Sprache kennt, versteht. Und versteht, was ich will. Das ist wirklich so. Und man nennt das Sprache, weil ich rede mit dem PC, also mit dem Computer, über diese Sprache. Der Computer versteht nicht ein Befehl, wenn ich das sage. Er versteht nur, was ich schreibe. Ja. Und er übersetzt diese Sprache und versteht mich. Und das ist wirklich sehr schön. Also wenn ich zum Beispiel nach einem Code im Internet suche, dann finde ich einen Code, verstehe ich das. Weil ich kenne diese Sprache. Genau so.
Was kann man da alles mit ausdrücken dann auch? Kannst du auch sagen, auf einer Computersprache, ich liebe dich?
Ja, also es ist wirklich sehr bekannt, dass man das erste Programm schreibt, Hello World. Also man schreibt, dann bekommst du auf dem Bildschirm gedruckt, Hello World. Ja, also wir haben zum Beispiel Projekte gemacht, wir haben 5 Projekte über dieses Jahr gemacht, über dieses Semester gemacht. Das war echt sehr nach Praxis orientiert. Und zum Beispiel Prison Dilemma. Wir haben Programme programmiert, die zum Beispiel du bist mit einem anderen Person in der Prison und wenn er über dich redet, dann bekommst du mehr Strafe. Wenn du über ihn redet, dann bekommst du mehr Strafe. Wenn ihr beide schweigt, dann bekommt ihr weniger Strafe. Wenn ihr beide redet, dann bekommt ihr mehr Strafe. Und dann haben wir ein Programm programmiert, das jedes Mal denkt, was hat mein Gegner, das mit ihm spiele, was hat er gesagt? Ich analysiere das und dann das Programm entscheidet, was ich mache. Rede ich über ihn, also steige ich, sage ich die Wahrheit oder schweige. Das ist echt sehr, das macht Spaß. Also ich bin sehr froh, dass ich diese Richtung, in diese Richtung studiere. Und wir hatten in diesem Semester auch über die Schnittprogramme gelernt, also Adobe und so weiter. Und diese Richtung auch gefällt mir sehr gut, aber das hat keine Zukunft. Das, ja, diese Schnittprogramme, alle kennen das. Und das wird im Internet sehr oft beigebracht. Das macht keinen Sinn, dass man in diese Richtung spezialisiert. Aber das ist sehr gut an der Hochschule. Ich habe neben der Programmierung auch über Schnittprogramme gelernt, damit in der Zukunft ich kann diese zwei Wissen kombinieren zusammen und was Gutes machen.
Was macht dir am meisten Spaß im Studium?
Programmieren, wenn ich eine Programmieraufgabe bekomme, dann das ist jede Programmieraufgabe ist eine Herausforderung. Und ja, dann fängst deine Journey, deine Reise im Internet zu suchen. Was machen die Leute, um dieses Problem zu lösen? Wie musste ich dieses Problem lösen? Ja, dann zeichnet man Strategie vor sich selbst. Das macht Spaß.
Also du magst diese Herausforderung und dieses nicht unbedingt Wissen, wie die Lösung aussieht, das rausfuchsen?
Ja, also wenn ich diese Herausforderung löse, dann bin ich froh, aber wenn das nicht geht, das ist ein schlechtes Gefühl, aber meistens geht, ja. Aber es gibt wirklich schwere Programmiersprachen. Also ich bin jetzt im 4. Semester. Ich lerne noch, also jetzt es gibt noch viel zu lernen. Ich lerne jetzt mehr über das Internet. Wie programmiert man eine Webseite? Und wie programmiert man... Ich habe schon Erfahrung damit, aber jetzt mehr akademische Seite, nicht nur aus was ich damals aus dem Internet gelernt habe.
Und verändern sich die Programmiersprachen auch? Musst du dann, wenn du fertig bist mit dem Studium, dich immer wieder neu bilden, um diese Sprachen weiterhin zu verstehen?
Also jetzt kommen nicht so viele Programmiersprachen mehr, weil es ist genug. Aber vielleicht kommt eine neue Programmiersprache. Aber jetzt, das ist für mich einfacher zu verstehen, weil ich das Konzept dahinter verstehe. Also ich verstehe das Konzept dahinter. Das ist reine Syntax jetzt. Also ich lerne neue Wörter, ich lerne neue, wo schreibt man diese Semikolon nicht mehr da. Da, ja genau. Das ist einfach zu lernen, eine neue Programmiersprache. Nicht so schwer. Jetzt.
Was nervt im Studium?
Wenn die Professoren von uns mehr als normal erwarten. Also es gibt Leute bei uns an der Hochschule, das nervt mich sehr. Es gibt Leute, die ihre Ausbildung schon in diese Richtung abgeschlossen haben. Und es gibt Leute, die auch schon bereits arbeiten in diese Richtung als Informatiker. Und dann studieren sie mit uns. Und wenn der Prof eine Frage stellt, ja, 98% der Studenten wissen die Antwort nicht, aber nur diese 2%, die antworten, dann denkt der Prof, ja, jetzt, das ist klar, alle wissen die Antwort. Und er geht davon aus, dass alles gut, jetzt, ich mache weiter. Das nervt mich, wenn im Studium, in meiner Veranstaltung oder in meiner Vorlesung jemand, der schon Vorwissen hat, und dann bringt er seine Leistung und bringt er sein Wissen, aber ich profitiere davon nicht. Das nervt mich sehr.
Das ist unfair auch, oder?
Ja. Er denkt, ich habe die Frage beantwortet, aber er hat uns beschädigt, ehrlich gesagt.
Was kann man da machen?
Nichts. Also es ist wirklich nicht. Er hat das Recht zu antworten und ja, wir können den Prof sagen, wir haben das nicht verstanden, natürlich, aber wir können das nicht jedes Mal sagen. Er geht jedes Mal davon aus, dass alle das verstehen und er macht weiter. Ja, ich glaube, das ist auch überall so, wenn jemand mehr Erfahrung hat und dann schädet die Leute, die keine Erfahrung haben.
Wie sehen deine Pläne aus? Wie lange geht das Studium, Regelstudienzeit und dann?
Also ich hoffe, dass es jetzt, wir haben ein Semester mehr bekommen wegen Corona. Das ist sehr gut. Ich freue mich. Also unsere Regelstudiumzeit war 7 Semester, jetzt 8 Semester. Und ich habe jetzt schon 3 Semester hinter mir. Also dann nächstes Semester, also 4. Semester. Und 5. Semester ist mein Praxissemester. Dann mache ich ein Praktikum bei einer Firma in Richtung Informatik auch. Genau. Und dann 2 Semester mehr an der Hochschule und dann fertig.
Bist du schon dabei, ein Praktikum zu suchen?
Nein, oder? Das ist so früh.
Aber weißt du, in welche Richtung du gehen willst?
Ja, also ich bin mir interessiert am meisten diese Datenbanken-Richtung. Also was hinter der Webseite steht. Also woher bekommst du diese Informationen? Diese nennt man Big Data oder Datenbank. Ich möchte in diese Richtung, also Webentwicklung, mein Praktikum machen.
Wie sieht es auch jobtechnisch aus? Das ist ja schon eher ein zukunftssicheres Studium, oder?
Also man findet halt Arbeit, ja. Es kommt, also wie viel bekommt man von Lohn? Ich möchte mehr lernen. Also mein Ziel ist nicht nur, als Informatiker zu arbeiten. Mein Ziel ist auch, einen Job zu finden, der mein Lebensunterhalt überdeckt und dann meine Hobbys, mein Weiterlernen in andere Richtungen zum Weiterzulernen. Also nicht nur, also studieren, fertig arbeiten, das ist nicht mein Ziel erstmal.
Und was wären die andere Richtungen, in denen du dich weiterbilden möchtest?
Diese Cryptocurrency jetzt, ich interessiere mich dafür, diese Bitcoin und andere Cryptocurrency, und ich möchte darüber mehr lernen. Und das braucht Zeit, deswegen ich möchte eine Arbeit finden, ich bekomme davon Geld, um mein Leben zu sichern, aber daneben auch was Neues lernen.
Und wie lernt man das? Wie bringt man sich das bei?
Das ist überall, das ist über das Internet. Das ist alles über das Internet. Das lernst du nur im Internet, ja.
Hast du das Zeug zum Hacker?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe Erfahrung schon ein bisschen. Also ich bin so jetzt Anfänger in diese Richtung, weil ich kann, das ist nicht gut zu sagen, aber ich kann vieles illegal im Internet herunterladen, Filme oder Musik oder ja, und ich weiß, wie geht das, und ich kann damit sehr gut umgehen, aber es gibt diese Richtung, wenn man zum Beispiel ein Handy hackert oder ein GPS, aber das ist nicht einfach, das braucht Zeit noch. Also, aber das ist nicht mein Ziel, erstmal.
Ja, wie blickst du auf so große Hackerangriffe und wenn du eben so ein bisschen Einblicke auch hast, welche Gefahr kann davon ausgehen, von missbräuchlichen Informatikern, die eben die Seiten wechseln vielleicht?
Also, erstmal, wir haben während des Semesters eine Spezifikation über ein Corona-App. Also wir hatten diese Aufgabe am Anfang des Semesters, dass wir ein Corona-App entwickeln, das ähnlich sich zu dem Corona-App, was die Bundesregierung gemacht hat. Und wir haben gelernt, wie können wir unser App versichern gegen solche Angriffe. Und also spezifiziert die Angriffe, warum. Woher kommen die Angriffe, zum Beispiel über Bluetooth? Wie kann man das versichern? Jede zwei Tage oder jede eine Woche muss mein Code, mein Bluetooth-Code gelöscht werden und ein neues bekommen, damit die Hacker das nicht mehr benutzen können. Ja, das sind solche Sachen. Wir lernen darüber, aber nicht so viel.
Und wie würdest du so eine Corona-App von der Regierung dann bewerten? Sind die sicher?
Also ob 99% sicher. Es ist wirklich sehr gut. Also weil meine Informationen, woher ich gehe, wenn ich treffe. Also erstmal gibt es, das ist keine Tracking, das ist Tracing. Also sie wissen nicht, wohin ich gehe, und sie wissen nicht erstmal, wohin ich, wenn ich treffe, wenn ich ein jemand, der infiziert ist, treffe, dann wird das diese Mechanismus ausgelöst und diese Warnung geschickt. Aber das ist wirklich sehr sicher, weil meine Informationen, wenn ich treffe, bleibt nur auf mein Handy. Und ich finde, dass es diese Verschwörungstheorie haben kein Recht auf diese Art nicht herunterzuladen, weil die Regierung weiß nichts davon, wohin ich gehe, und weiß nichts davon. Also angenommen, wie sie haben meine Informationen genommen, die auf mein Handy, sie haben das hochgeladen und bekommen, dann bekommen sie nur Code, und sie wissen die Leute auch nicht. Ich finde die App und diese Mechanismus, wie mein Aktivitäten gespeichert werden, sehr sicher. Und
im Vergleich zu vielen anderen Apps, die
natürlich
nicht sicher,
also,
sind, oder?
Wenn du zum Beispiel WhatsApp hast, dann ist es bye-bye Sicherheit, und ja.
Hast du die Corona-App dann auch
installiert? Also ich hab Internet geguckt, wir haben das programmiert, es ist auch Open Source, du kannst das gucken. Es gibt nichts da zu verzweifeln.
Und nochmal zu dieser Hacker-Frage, wie siehst du die Gefahren auf staatlicher Ebene? Oft wird auch gesagt, dass die nächsten Kriege weltweit auch vielleicht Computerinformatik, Webkriege sein, Cyber Wars. Wie schätzt du das ein? Kannst du das einschätzen mit deinen Kriegen?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Wenn ich zum Beispiel Wusterwelle angreifen möchte, ich kann Wusterwelle runtermachen im Internet. Also ich kann alles bei euch abschalten, dann funktioniert ihr nicht mehr. Also ich greife die Server, der steckt hinter die Datenbank bei euch. Also es ist wirklich die Zukunft. Es ist nicht mehr ein Krieg mit Waffen, es ist ein Krieg mit PC und Computer. Es ist wirklich so. Aber das ist nicht einfach zu lernen, wenn wenn du einen Hacker findest, der das kann, dann es gibt noch 200, 300 Leute, die keine Ahnung haben. Ja.
Wo kann man davon hinflüchten? Gibt es da dann auch Fluchtbewegungen vor Cyberkriminalität?
Also ich kenne persönlich Leute, die echt, sie haben sich geschützt. Was ich schlimmer finde, dass wir unsere Informationen einfach gerne veröffentlichen, also ohne dafür Geld zu bekommen, das ist über Facebook oder über Instagram. Ich finde, das ist gefährlicher als ein Angriff, weil die benutzen alle meine Informationen, alle meine Kontakte, alle meine Bilder und sie bei ihnen, sie verkaufen Ads und sie können mich beschädigen, wenn sie wollen. Ich finde, das ist schlimmer als, ich muss mich erstmal kümmern um mein Datenschutz, bevor ich diese Sorge, die du hast, jetzt habe.
Was würdest du empfehlen? Und man sagt dann immer, ja, sie nutzen meine Daten, wer nutzt das genau? Und ja, genau, wie schützt man sich davor?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe Freunde, ihnen ist gelungen, sich davor zu schützen. Sie benutzen ein Handy, der nicht Android ist. Das ist auch der erste Schritt. Das Handy muss mit einem anderen Operating System abläufen. Also nicht Apple, auch nicht Android. Es gibt noch Linux, Open Source Handy, die man kann auch benutzen, wenn man Smartphone brauchen will. Und kein Account bei Gmail, kein Account bei Facebook öffnen, kein Account bei Instagram. Es ist für mich jetzt ist zu spät. Sie haben jetzt alle meine Informationen. Hätte ich das damals gewusst. Aber ich veröffentliche jetzt echt sehr wenig. Ich schalte mein GPS oft und ich bemerke, wenn ich zum Beispiel eine Werbung sehe im Internet, dann gucke ich dahinter, woher wissen Sie, das ist mein Interesse. Und das ist eine Lücke dann. Vielleicht habe ich im Google gesucht, dann haben Sie das gewusst. Dann mein Suchmaschine habe ich geändert dann zu einem anderen Maschine, der meinen Datenschutz. Solche Sachen auf Facebook auch, es gibt noch diese Aktivitäten speichern auch Facebook, man muss das abstellen, das ist auch nicht so gut. Siri, Google, Hi Google auch und diese Sprachassistenten, man muss sie auch abstellen. So schützt du dich ein bisschen, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt drei, jeder hat sein Handy. Wenn du das alles auf hast, Siri oder Google Sprachassistent oder Facebook oder Instagram oder WhatsApp, dann ist mein Datenschutz auch weg, weil sie hören uns jetzt. Ja.
Und das hat sich bei dir alles auch durch die Informationen oder Erfahrungen aus dem Studium dann nochmal verändert, ja?
Ja, also ich betrachte die Sachen jetzt von anderer Perspektive sozusagen. Ja, und ich finde, das ist nicht gut, dass die benutzen meine Informationen, und ich gebe das einfach freiwillig ab. Ich finde, das ist echt zu naiv.
Ich habe noch eine Frage zu, ja eben, wer nutzt diese Information und was ist dieses Big Data? Weil oft ist das Argument von Menschen, die diese Sachen trotzdem immer noch nutzen, WhatsApp, Facebook und so weiter, zu sagen, ja, aber es sind viel zu viele Daten von allen Menschen, um die genau einzeln sich anzuschauen. Ja, was ist genau dieses Big Data?
Ja, also wenn alles gespeichert ist, dann kannst du dir vorstellen, was für eine Menge wir die haben. Aber das wird nicht von Menschen geguckt, das wird nur von Maschinen angeguckt. Und meine Data und dein Data und deine Data werden zusammengelegt und zu einem Roboter angeboten. Er lernt von meinen Data, er sieht, wie ich mich verhalte im Leben und dann sieht, wie du dich verhältst, dann lernt er, wie Menschen verhalten und benutzen das. Dieser Roboter schlägt vor dann Werbung einfach. Also es gibt jetzt keinen Mensch in Facebook, der meine Daten sieht. Das ist alle Roboter und die sehen das. Das ist mein Interesse, dann das ist eine Werbung für dich. Du warst jetzt zum Beispiel im Schwimmbad, dann bekommst du eine Schwimmbrille oder so, eine Werbung. Ja. Das ist Big Data.
Und was kann noch passieren, außer dass man Werbung zugeschickt bekommt?
Also, Repression wird nicht geben, sozusagen, weil das ist eine große Company. Aber wenn zum Beispiel meine Daten zu einer Firma verkauft werden, zum Beispiel jetzt, was in Amerika passiert, wenn Trump ausgewählt, also diese Präsidentwahl, dann bekommen, ja, also wirklich, wenn meine Daten zu anderen Firmen verkauft, die nicht von Facebook besetzt ist, dann werden, ich weiß nicht, wie meine Daten geändert werden oder gearbeitet bei ihnen. Jetzt erstmal, das ist nur Werbung-Sache, aber in der Zukunft, das wird sich entwickeln mehr.
Und das Internet vergisst nichts, ne? Das bleibt für immer.
Das bleibt, obwohl, wenn du jetzt das löscht, dann bleibt das auch. Jetzt ist es zu spät, das zu löschen.
Aber man kann sich ändern und da genau. Dann trotzdem auch perspektivisch weniger Angriffsfläche bieten und weniger Missbrauch auch.
Ja? Ich meine ja, also wir brauchen jetzt mehr mehr Wissen verbreiten über dieses Thema und die junge Leute und die alte Leute müssen wissen, sie benutzen deine Data, so machst du zum Beispiel Sprachassistenten abschalten, so machst du Google, benutzt du eine andere Suchmaschine. Es gibt nur wirklich einfache Schritte, die man benutzen kann und man schützt sich ein bisschen. Und das ist diese Schritte sind sehr gut, erstmal, ja, wie gesagt.
Siehst du da auch als Informatiker eine Verantwortung darin, dieses Wissen zu vermitteln?
Ich versuche das zu machen, aber das ist sehr schwierig, weil wenn jemand sich darum nicht kümmert, dann du kannst ihn nicht zwingen, sich darum zu kümmern.
Dieses Interview war ein Anfang und ein erster Schritt, dass hier diese Informationen auch vielleicht wahrgenommen wurden und vielleicht ja auch ein Verhalten ändern.
Hoffentlich, ja. Also wirklich, wir müssen uns langsam jetzt darüber Gedanken machen.
Medienkompetenz, das ist dann dein Kerngebiet und auch das Kerngebiet von uns hier im Radio. Ja, das zu vermitteln. Vielen Dank, Ahmad.
Bitteschön.
Schön, dass du da warst mal wieder. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder ein Jahr.
Ja, alles gut. Das hat mich auch gefreut.